Guten Morgen noch einmal, etwas kürzer als kurz vorher. Es geht um die Kommunalpolitik der Nationalsozialisten. Wir haben gerade in dem letzten Audiokommentar vor wenigen Minuten über die Polykratie-These gesprochen, also die These, dass es im Nationalsozialismus nicht wirklich einen Führerstaat gibt mit einer Person, die alles entscheidet, sondern dass es ganz im Gegenteil ein großes Kompetenzgerangel gibt zwischen verschiedenen Personen, zwischen verschiedenen Institutionen, also dass es eigentlich nicht die Herrschaft des einen ist, sondern die Herrschaft der vielen. Ein Beispiel dafür und auch für die Radikalisierung praktisch, die von unten im Nationalsozialismus kommt, ist die Kommunalpolitik der Nationalsozialisten. Ich würde Sie bitten, mal kurz in diese Präsentation zu gehen. Ich werde nicht viel kommentieren, sondern nur ganz kurz die Slides durchgehen und ein, zwei Sätze dazu sagen. Den Rest lesen Sie bitte dann zu Hause. Ja, wenn wir starten, Sie sehen auf dem ersten Bild das Rathaus von Rostock. Wir sind in Nordostdeutschland an der Ostseeküste 1939. Sie sehen am Rathaus die nationalsozialistischen Flaggen. Ja, wir gehen in das erste Slide. Kommunen. Die Kommunen, wir sprechen also von den Städten, kleineren Orten. Dörfern auch. Ja. Die Kommunen sind für die Realisierung der NS-Politik von großer Bedeutung, denn die Kommunen sind aktiv in der Verfolgungspolitik der Nationalsozialisten involviert. Interessant auch, dass man sich erst sehr spät für dieses Thema überhaupt interessiert hat. Also das Forschungsinteresse gab es erst ab Mitte der 90er Jahre. Und ein Beispiel in dieser Präsentation ist die Stadt Hannover, also eine relativ große Stadt, aber keine Metropole. Sie sehen hier einen Rathaussaal. Also, es geht so ein bisschen um Theorie. Es ist diese Idee, Gegensatz von Partei und Staat. Ja. Steht der Staat gegen die Partei? Das ist eine These, die von einem sehr, sehr, vielleicht dem größten deutschen Historiker dieser Zeit behandelt wurde, Hans Mommsen. Ja, er hat eine schon in den 60er Jahren zur Beamtenschaft im Nationalsozialismus geforscht und entwickelte letztlich auch diese Polykratie-These, dass wir nicht die Herrschaft des Einzelnen haben, sondern eine Herrschaft der Vielen. Mommsen lenkte unsere Aufmerksamkeit auf die Funktionseliten und Mommsen ging davon aus, dass es sowas wie einen Dualismus gab. Ja, das Verhältnis zwischen Partei und Staat blieb unklar, denn neben dem Staat, wie wir gerade gesehen haben, gab es eine eigene Parteibürokratie. Und Mommsen natürlich, das ist eine etwas konservative Haltung, die man heute vielleicht nicht mehr so sagen würde. Laut Mommsen stand die Partei dem Staat und den Beamten skeptisch und feindselig gegenüber. Ja, und also im Sinne von der Staat war sogar fast eine Form von Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Das ist nicht wirklich so, werden wir gleich sehen. Aber in diesem Bild, das sehr stark die deutsche Geschichtswissenschaft dominierte, kam als Folge heraus, dass die Beamten, Doqui Funzionali Statali, als relativ gemäßigt, passiv oder indirekt vielleicht sogar als Opfer angesehen werden konnten. Gemäßigt, moderato, passivo, magari addirittura vittime del sistema. Also, um das zusammenzufassen, Mommsens Idee ist, dass der Staat und die Partei nicht das Gleiche sind, sondern dass der Staat praktisch sich gegen die Partei stellte. Ja, ab den 90er Jahren haben wir einen neuen Blick auf diese Rolle der lokalen Ebene und wir sehen ganz im Gegenteil, also durch viele, viele Fallstudien und Beispiele aus den verschiedenen Orten sehen wir, dass es nicht so war. Der Staat, also die Beamtenstrukturen, spielten sogar eine aktive Rolle im Nationalsozialismus. Wir können also nicht davon sprechen, dass die Beamten eine Form von Widerstand waren, sondern ganz im Gegenteil. Ja, die Beamten haben sehr oft die nationalsozialistische Politik sogar überinterpretiert. Also wir haben eine wechselseitige Dynamisierung, würde man heute sagen, der lokalen und nationalen Politik. Die nationale Politik gibt uns ideologische Vorgaben. Und auf lokaler Ebene interpretiere ich diese Vorgaben und versuche sie zu realisieren. Anstöße zur Judendiskriminierung gingen in bestimmten Phasen von lokaler Ebene aus. Das heißt, hier haben wir sogar können wir sagen, dass auf lokaler Ebene neue Tendenzen zur antisemitischen Gesetzgebung entstanden sind. Ja, Fallstudie, wie gesagt, in Nostro Caso ist Hannover. In Hannover hatten wir einen konservativen Bürgermeister bis 1937 mit einem schlechten Verhältnis zur NSDAP. Dieser Arthur Menge wurde dann nicht neu aufgestellt 1937, aber auch die Nachfolger hatten ähnliche Probleme. Das heißt, es gab eine ständige, ja, leichte Konfliktposition mit den Nazis. Das hat aber Folgendes, das hat aber nicht zur Folge, dass die Stadt ja, im Gegensatz zur NS-Politik steht, sondern ganz im Gegenteil eigentlich. Die Verfolgungspolitik der Stadt ja, wurde genauso realisiert, ja, wie in anderen Städten auch, obwohl der Bürgermeister eigentlich kein gutes Verhältnis zur NSDAP hatte. Beispiel Erb- und Rassenpflege. Ja, also schon 1935 wurde ein Gesundheitsamt eröffnet mit einer Abteilung für Erb- und Rassenpflege, La Cura della Razza. Ne? Ja, über 2100 Sterilisationsanträge, viele Untersuchungen, ja, ein Viertel der Stadtbevölkerung wurde dokumentiert in einer Erbkartei. Ja, und der Erbarzt, also il dottore che controllava tutti gli aspetti di razza, di eredità und so weiter, wurde sogar kritisiert, weil er zu radikal sei. Ja, das heißt, auf dieser Ebene gibt es keinen Dualismus. Die Stadt Hannover, trotz eines konservativen Bürgermeisters mit schlechtem Verhältnis zur NSDAP, hat exakt das gemacht, was sie machen sollte und sogar noch mehr. Kommune, Beispiel 2, Judenverfolgung. Die Kommune Hannover war immer aktiv, ja, bei der Judenverfolgung und hat zum Teil eine eigenständige Arisierungspolitik gemacht, ja, also eigene Initiativen aufgenommen. Unter dem NSDAP-Bürgermeister Haltenhof war das dann sogar noch stärker. Und 41 noch viel, 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 noch zum Teil radikaler als die Vorgaben von der Reichsregierung. Und Beispiel 3, das können Sie dann selber lesen, ja, Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter sono operai dei lavori forzati, Kriegsgefangene, Prigionieri di guerra. Und auch hier waren die Kommunen überhaupt nicht weniger radikal als die Reichsregierung. Die Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter wurden zu gefährlichen Arbeiten eingesetzt, Entschärfung von Bomben. Die Stadtverwaltungen wie Köln kooperierten zu diesem Zweck mit der SS, ja, und rekrutierten KZ-Häftlinge. Ja, was können wir sagen als Fazit, auch um es nicht zu lang zu machen? Obwohl eine Stadt wie Hannover weniger nazifiziert war als zum Beispiel München oder Frankfurt, radikalisierte sich die nationalsozialistische Politik trotzdem. Die NS-Verfolgungspolitik durch Kommunen ist noch nicht ausreichend erforscht. Ja, zum Beispiel, inwiefern haben sich die Kommunen bereichert, ja, am Raub an der jüdischen Bevölkerung? Ja, und ja, in vielen Stadtgeschichten, in vielen Museen der Städte und so weiter wird zum Beispiel überhaupt nicht darüber gesprochen, dass 54 Millionen Reichsmark Gewinn erwirtschaftet wurde durch den öffentlichen Ankauf von jüdischem Gold und Silber. Also das ist ein interessanter Punkt, der überhaupt nie berücksichtigt wurde bislang. Ja, NS-Kommunen, wo konnte die Kommune, ja, radikal werden? Wo konnte eine kleine Kommune sich radikalisieren? Wir haben oben ein Bild der Einkaufspassage von Bremen. Das ist meine Heimatstadt. Sie sehen zum Beispiel, was weiß ich, es gibt eine ganze Liste, Sie können das sicher mal durchlesen. Zum Beispiel Punkt Nummer 3, ne? Die Gartenverwaltungen vertrieben Juden aus den öffentlichen Grünanlagen. Das sind zum Beispiel kommunale Entscheidungen. Hier waren es kleine Städte, die diese Entscheidung getroffen haben. Noch vor den Vorgaben aus Berlin. Gut, das soll es sein. Gut, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.